Hi und willkommen zur dritten Folge unserer Podcast-Reihe vom Ei zum Huhn und wieder zum Ei. Wir, das sind Kiki und Melanie von der Hühnerrettung NRW, ein Verein, der Hühner aus Legebetrieben vor dem Tod bewahrt und an Privatleute vermittelt. Kiki, dir war es ein Anliegen zu schildern, was die Produktion von Eiern und Hühnern in Deutschland für die Tiere bedeutet.
Ja, richtig. Ich möchte eigentlich mit dieser Produktion dem Verbraucher eine Chance geben, hinter die Kulissen zu gucken oder in unserem Falle hinter die Kulissen zu hören, weil es ja nicht nur aufgrund von Werbemaßnahmen wie den Bildern auf den Eierkartons, sondern auch Werbespots, die im Fernsehen laufen, so ist, dass der Verbraucher immer noch glauben möchte, dass die Hühner, die Eier für unseren Kauf beziehungsweise den Kauf der Produkte aus Eiern von glücklichen Hühnern kommen, die über Wiesen laufen. Und das ist totaler Blödsinn, zumindest für weit über 90% der Hühner, die hier in Deutschland leben.
Dementsprechend ging es in der ersten Folge um die Produktion der Eier und die ausgelaugten Elterntiere, in der zweiten Folge um die Brütereien und die Qualen der geschlüpften Küken. Solltet ihr die Folgen noch nicht kennen, dann hört sie euch gerne an. Und in der dritten Folge, also jetzt, geht es dann um die Legebetriebe und die Qualen der überlebenden Küken in diesen Legebetrieben. Wie geht es denn jetzt für diese Hühner weiter, Kiki?
Also am Ende der Aufzuchtphase haben sich die Küken in mittelgroße Junghennen verwandelt, die kurz vor der Legereife stehen. Wir sprechen also nicht mehr von kleinen Küken, die einfach in Kisten geschüttet werden, sondern von Hennen, die auch wieder von Mitarbeitern kopfüber aus dem Stall geholt werden in der Standardausstallungsmethode, die uns immer wieder begegnet. Und die kommen in rundum drahtvergitterte Boxen, werden dann gestapelt auf Paletten und mit den LKW zu den Betrieben gefahren, von denen sie bestellt wurden sozusagen. Ein paar Glückliche mögen in Bio- und Freilandbetriebe gehen, aber ein Großteil der Hennen natürlich in die Bodenhaltung.
Und diese Vorgehensweise, gilt die für alle Legebetriebe, auch für die, die biozertifiziert sind?
Ja, das ist tatsächlich so. Die Biozertifizierung zielt darauf hin, bestimmte Futter zu geben, also genfreie Futtermischungen. Es gibt tatsächlich auch Verbesserungen im Besatz, in der Besatzdichte der Hühner. Aber der Beginn und das Ende ist genauso quälerisch wie bei jeder Bodenhaltung. Das ist da nicht anders geregelt.
Okay, gut zu wissen, beziehungsweise, naja, eher schlecht. Wie geht es mit den Hühnchen jetzt weiter?
Also wir sind jetzt im neuen Betrieb angekommen. Der LKW hält vor der Halle und es wird abgeladen. Die Hühner stehen auf riesigen Paletten in diesen Gitterboxen und dann geht es mal wieder darum, auf Zeit die Tiere in die Halle zu verfrachten. Das heißt, am Anfang mag es noch sein, dass einigermaßen moderat die Kisten am Eingang der Halle ausgeschüttet werden. Irgendwann knubbelt sich die Menge natürlich schon. Und dann wird geworfen, geschmissen, alles, was ihr euch vorstellen könnt, um in den hinteren Bereich der Halle zu kommen. Was schon ein enormes Verletzungsrisiko mit sich trägt, aber eigentlich das Allerschlimmste ist, diese rundum vergitterten Boxen bringen die Hühner das erste Mal ans Licht. Die kommen also aus einer dunklen Halle, sehen urplötzlich den Himmel, haben Temperaturunterschied, womöglich Wind und Menschen, die ihnen Angst machen, weil sie Menschen eigentlich nur ganz wenig kennen durch die paar Kontrollgänge im Stall. Also quetschen die sich immer vom Menschen weg, von der Menschenhand aus gesehen an die Rückwand dieser Gitterboxen und rutschen mit den Füßen dadurch, was dazu führt, die Hennen müssen rausgezogen, gezerrt werden, wie auch immer das gehen mag. Es führt dazu, dass viele die Beine gebrochen haben, dass viele Füße abgerissen haben, ganze Beine abgerissen haben. Dann wiederum das Ausschütten in die Halle, das Werfen, wobei sie vor Deckenkonstruktionen und Rückwände fliegen. Schlussendlich stehen wir mit einem Haufen Hennen da, die amputiert sind, Brüche an schlimmsten Stellen haben in den ersten Stunden und Tagen in dieser Halle jämmerlich verrecken.
Das sind absolut schreckliche Zustände, von denen der Verbraucher wahrscheinlich überhaupt gar nichts weiß oder nichts ahnt, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand so haben möchte. Siehst du, wie man da einen Ausweg rausfinden könnte aus dieser, ja, unendlichen Qual?
Ja, schlussendlich könnte man jetzt als erstes sagen, der Gesetzgeber ist gefragt und muss da dringend was dran ändern. Auch dem sind natürlich soweit die Hände gebunden in der Beweislage, was wir ja schon mal angesprochen haben, dass man grundsätzlich nach geltendem Gesetz beweisen muss, welcher Mitarbeiter welches Tier verletzt hat. Also ginge es nur darum, dass absolut belegt gezeigt wird, dass diese Methoden gang und gäbe sind und keine schwarzen Schafe aufzeigen, sondern in der Industrie normal sind, dann müsste der Gesetzgeber zupacken und das ändern. Wir wissen alle aus Erfahrung, wie lange das dauert. Daher kann ich jetzt nur wirklich sagen, meine ganz persönliche Meinung ist, der Verbraucher hat die absolute Macht, das zu ändern, indem er das boykottiert. Ich kann nur sagen, guckt auf die Verpackungen von Convenience-Produkten, die ihr benutzt. Versucht, so weit wie es geht, frei zu leben. Schließt euch zusammen in Gruppen, wenn ihr keine Gärten habt. Schließt euch zusammen mit Nachbarn, um Hühner anzuschaffen. Aber legt der Industrie das Handwerk, denn jedes gesparte Ei ist ein Ei, was der Industrie wirklich wehtut. Und wir haben da die Macht, auf jeden Fall.
Wie läuft das denn bisher in der Industrie?
Ja, es wird ganz klar in Kauf genommen, dass gesunde Tiere sterben bei dieser Aufstallungsmethode. Das ist wie an so vielen anderen Stellen auch in diesem Handlungsstrang mit eingerechnet. Es ist tatsächlich preiswerter, billiger, finanziell besser tragbar, ein paar Prozent dieser Hennen zu verlieren, als den umgekehrten Weg zu wählen und zu sagen, man bezahlt einen höheren Stundenlohn über eine längere Zeit, sodass die Kolonne, die die Hennen aufstallt, Zeit hat, sich der einzelnen Tiere so anzunehmen, dass sie unfallfrei in die Halle kommen. Es ist rechnerisch für einen Industriebetrieb so nicht möglich.
Wenn die Hennen jetzt in die Hallen kommen, wie geht es ihnen da? Geht es ihnen dann da besser?
Ja, dann haben wir das gleiche Problem wie im Aufzuchtbetrieb. Die Hennen sind erstmal überfordert. Neue Umgebung. Wir denken nochmal zurück. Die Kükenhalle ist lediglich in Bodennähe mit Futter und Wasser ausgestaltet sozusagen. Es gibt auf der Höhe nichts. Und die Bodenhaltungshallen zum Beispiel bedeutet lediglich, dass ein Drittel dieser Halle wirklich Boden ist. Der Rest kann aufgestockt sein mit Gitterböden. Man kann also die dreifache Grundfläche nach oben aufbauen. Das kennen die Hennen nicht. Das führt dazu, dass sie wirklich Panik entwickeln, Angst haben, dass sie wieder Futter und Wasser nicht finden, weil das Futter wird in diesen Hallen über sogenannte Futterschnecken reingebracht, die auf einer bestimmten Höhe sind, wo die Hennen eigentlich erstmal aufspringend hochfliegen müssten. Ebenso das Wasser, und das führt natürlich mal wieder dazu, dass viele Hennen auf dem Boden bleiben, Hunger haben, Durst haben. Durch die Enge kommt es zu Kannibalismus und panische Tiere retten sich in die Legebuchten, in denen sie dann von den nachrückenden Hühnern erdrückt werden.
Ja, wir reden immer von der Industrie, aber letztendlich stecken dahinter ja auch Menschen. Was sagen denn die Betreiber zu diesen Zuständen? Weißt du das?
Ja, wir haben natürlich viel Kontakt, nicht nur durch die Hühnerrettung, sondern auch aus, ich sag jetzt mal, anderen Vereinsgeschehen wie Überwachungen von Dingen, auf die wir aufmerksam gemacht werden. Und so ist es mir ganz persönlich im vergangenen Jahr passiert. Wir hatten recht engmaschig einen Betrieb mit einem sehr hoch angesehenen Bio-Label unter Kontrolle und mussten die Aufstallung miterleben. Aber auch so, dass unsere Anwesenheit gewünscht war. Also wir waren offiziell da. Und dann sagte der Betreiber, die Viecher sind so blöd, die zerquetschen sich gegenseitig, und hat hinterher gelacht. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Hühner sind, wie alle Vögel, ausgesprochen intelligent. Die sind nicht dumm oder dämlich. Dumm ist allenfalls die andere Seite dieser Anlage, und zwar die menschliche Seite. Und ich hoffe, dass der Herr, der es mir ins Gesicht gesagt hat, diesen Podcast hört. Sie wissen, dass Sie gemeint sind. Wie soll ich sagen? Ich verstehe es manchmal nicht. Es ist das Gleiche wie in Metzgereien, in Schlachtbetrieben. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Zuerst der unempathische Mensch, der die genetische Disposition hat, dass es ihm nichts ausmacht, ein Tierleid zu lassen, oder ist er so lange in der Industrie gefangen, dass die Empathie abbaut und er ein dickes Fell entwickelt und es schafft, das wegzustecken und nicht mit nach Hause zu nehmen, was mit den Tieren passiert.
Wie geht es jetzt mit den Hennen weiter, die es bis dahin geschafft haben? Wir befinden uns ja immer noch in diesen Hallen.
Ja, die Hennen, die Anfangsprobleme meistern, fristen dann ihr Leben in einer kontinuierlichen Eierproduktion. Das sind sehr ausgeklügelte Lichtprogramme, die so auf die Spitze getrieben werden mit viel Licht und wenig Ruhephasen, dass sogar der 24-Stunden-Takt der Eierproduktion verkürzt und rentabler gemacht wird.
Und was hat das für Konsequenzen für die Tiere?
Durch die extreme Belastung des Legeapparates, das heißt wirklich so, werden Erkrankungen wie Entzündungen, Bauchwassersucht und Kloakenvorfälle natürlich forciert. Und wie bei allen Organismen, die auf eine extreme Zellteilung ausgelegt sind, beim Huhn halt das Zuchtergebnis, produziere viele Eier, enorme Zellteilung, zeigt sich Krebs in jeder Form, die man sich vorstellen kann. Wir geben hin und wieder Hühner in die Pathologie, um zum einen die Todesursache für uns festzustellen, aber auch, um natürlich schlussendlich den Beweis zu finden, Stichwort Geflügelgrippe. Das sind ja immer die bösen, bösen Wildvögel, die sie rumbringen. Wobei es da ganz andere Thesen gibt, dass ein so Mortalitätsstand starkes Virus extremen Nachschub brauchen, eigentlich nur aus der Massentierhaltung kommen kann. Daher gönnen wir es uns hin und wieder, die kleinen Tiere in die Pathologie zu geben. Und ein Nebenbefund, für uns ein Nebenbefund dabei, ist zu sehen, dass es Krebs vom Legedarm über die Leber in beinahe jedem Organ dieser Tiere gibt. Und das ist eben dieser Zellteilung und der enormen Eierquote geschuldet.
Wie lange müssen die Tiere denn diese schrecklichen Zustände aushalten?
Ja, der Überlebenskampf geht standardmäßig über 12 Monate. Dann kommt das Huhn naturgemäß in die Mauser, einen sehr anstrengenden Prozess des Gefiederwechsels. Und die Legeleistung geht runter. Die meisten Betriebe stallen dann aus und ersetzen gegen Junghennen. Manche halten auch mit Lichtprogrammen und anderen Faktoren durch, dass die Mauser erst nach 1,5 Jahren, also nach 18 Monaten kommt. Das ist der Standardweg. Jetzt hungert es den Verbraucher aber nach sogenannten XL-Eiern. Und es ist tatsächlich so, desto älter ein Huhn ist, desto größer werden die Eier, die es legt. Und daher gibt es nicht wenige Betriebe, die die Hühner nach einem Jahr in eine hunger- und dunkelheitsbedingte Zwangsmauser schicken. Das heißt also Nahrungsentzug und Lichtprogramm genau im umgekehrten Sinne. Mit wenigen Zeitfenstern zum Fressen und sehr viel Dunkelheit gehen die in die Zwangsmauser. Und wenn sie das überstanden haben, legen sie die ach so beliebten XL-Eier, die dazu führen, dass ein Körper, der womöglich diese ganzen Vorgeschichten mit Bauchwasser und Krebs überstanden oder abwehren konnte, an den Kloakenvorfällen bedingt durch diese riesigen Eier zugrunde geht.
Oh Mann, wie schrecklich. Und die Hennen, die auch das noch überstehen, was passiert dann mit denen?
Ja, an dem Tag, an dem der Betrieb diese Hennen bestellt. Wir leben in Deutschland, er hat sie wahrscheinlich per Fax bestellt. Nein, Spaß beiseite. Also sagen wir, der Legebetrieb hat die Hennen bestellt und an diesem Tag steht auch schon ihr Todestag fest, weil es tatsächlich so ist, es geht um jede Minute, jedes Körnchen, jedes Sandkörnchen, was verbraucht wird. Es muss gewinnbringend sein. Und das heißt, es muss so durchgeplant sein, dass die Hühner ausgestallt werden, die Halle danach gereinigt, desinfiziert, eine Trocknungszeit von, ich glaube, zurzeit sind es 2 Wochen, übersteht. Und nach diesen 2 Wochen dürfen die neuen Hennen rein, die natürlich produktionsbedingt rechtzeitig bestellt werden müssen. Also ist es völlig klar, der Betreiber bestellt die Ausstallungskolonne und das ist der Tag, an dem die Hühner rausgeholt werden und auf die Schlachttransporte ins In- oder Ausland gehen. Dann gibt es noch das Problem, dass die Hühner sich teilweise sehr gut verstecken können, gerade in diesen enorm verbauten Bodenhaltungshallen mit Streben und aufgestockten Gittern und so gelingt es immer wieder ein paar Hühnern, sich so gut zu verstecken, dass die Ausstaller sie nicht finden. Dann kommen aber innerhalb von ein paar Stunden die Reinigungs- und Desinfektionsmaschinen, die die Hühner überfahren, zerquetschen, verletzen oder sogar in die Rollen aufnehmen und in die Reinigungstanks mit reinziehen. Also das Elend hat in dem Sinne kein Ende. Wir haben manchmal das Glück, wir haben einige Betreiber, die mehr Hühner haben, als wir leider retten können und dadurch bedingt finden Ausstallungen ohne uns statt oder nicht vollständig durch uns statt. Und dann kommt manchmal der Anruf, ob wir schnell jemanden schicken können, weil es wurden Hühner entdeckt, die von der Ausstellungskolonne übersehen wurden und die dürfen wir dann als sogenannte Glückshühner abholen und vermitteln.
Dann haben ja zumindest noch einige Hühner wenigstens ein bisschen Glück in dieser ganzen schrecklichen Geschichte. Aber damit sind wir jetzt auch mit unserer Folge heute hier am Ende angelangt. Schaltet auch gerne wieder in die nächste Folge ein. Das ist die 4. und letzte Folge unserer Reihe vom Ei zum Huhn und wieder zum Ei. Und darin geht es dann um die Ausstallung, was dann genau mit den Hühnern noch passiert. Wenn euch diese Reihe interessiert und auch diese Folge interessiert hat oder zum Nachdenken angeregt hat, dann gebt uns eure Likes und empfehlt die Reihe gerne weiter. Ich sage tschüss, bis dann.